natürlich auch an uns alle, ist ebenso klar. Und ursprünglich war der Text an Timotheus gerichtet. Er war ein Helfer des Paulus und Paulus gibt ihm Ratschläge für seinen Dienst in den Gemeinden, für seinen Dienst als Gläubiger überhaupt. Und deswegen kann man das durchaus auf uns heute übertragen. Festhalten an einem ungeheuchelten Glauben. Das habe ich bei Doris schon erlebt. Sie hat uns gefragt, sie möchte gerne getauft werden. Eigentlich vor der Zeit, wie wir das üblicherweise in unserer Gemeinde tun. Und weil sie mir das so klar erklären konnte, was für sie die Taufe bedeutet, haben wir das dann auch durchgeführt. Ist klar. Jetzt heute bei ihrem Abschluss des Jugendunterrichtes, wo sie dann einfach in der Gemeinde sein wird, und da freue ich mich drauf, nicht mehr in anderen Räumen am Sonntagmorgen, da wünsche ich ihr alles Gute und dass sie an ihrem ungeheuchelten Glauben festhält. Wie gesagt, die Aufforderung, die gilt uns allen, ebenso wie die Verheißung, die aus dieser Aufforderung kommt. Paulus sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Anstatt Besonnenheit könnte man auch sagen, Zucht, Selbstbeherrschung, gesunder Verstand, Weisheit. Ich möchte die Verse mal lesen. 2. Timotheus 1, 5 bis 11. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike gewohnt hat, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen, mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Paulus sitzt im Gefängnis. Man nimmt an, es sei sein letzter Brief vor seinem Tod. Es ist wahrscheinlich sein letzter Brief, den er schreibt. Es ist wie sein theologisches Vermächtnis. Überhaupt keine Verbitterung auf Seiten des Paulus. Er ist im Gefängnis, ein Gefangener. Er sagt ja, schäme dich nicht deswegen, dass ich gefangen bin wegen dem Evangelium. Denn Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und mich hat er eingesetzt als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden. Schön seine Überzeugung. Und auch wenn ich jetzt da im Gefängnis sitze, ich bin trotzdem Apostel, Verkündiger, Lehrer der Heiden. Einer hat einmal gesagt, in der letzten Zeit war Paulus wahrscheinlich in einer Wohnung, man liest das in der Bibel irgendwo, er kann Besuch empfangen, da wo er gefangen ist. Offenbar hat er einen römischen Soldaten, der ihn bewachen muss, dass er nicht wegläuft. Und dieser römische Soldat hat wahrscheinlich eine sehr gute Bibelschule besucht in dieser Zeit, weil er neben diesem Paulus sein musste und der hat Leute empfangen und ihnen von Gott erzählt, hat Briefe geschrieben. Ja, der hat etwas mitbekommen davon. Ich bin überzeugt, Doris, dass dein Glaube eben auch ungeheuchelt ist, genauso wie der von Timotheus. Und daran halte fest, das ist eine ganz gute Sache. Das Wort Gottes hat dich berührt, Es hat dich so klar berührt, dass du gesagt hast, jetzt will ich mich taufen lassen. Und du konntest erklären, weshalb. Und ein Jahr später jetzt sagst du immer noch bei diesem Jugendunterrichtabschluss, ja, ich will mit Jesus durchs Leben gehen. Das will ich tun. Das ist eine Überzeugung für dich. Übrigens, gibt's eigentlich geheuchelten Glauben? Ich denke, das ist unmöglich. Also geheuchelter Glaube, das wäre irgendwie ein armseliges Lippenbekenntnis oder ein ganz dummes Theater. Aber nichts, für das es sich zu leben lohnt. Es lohnt sich nur, zu einem echten, ungeheuchelten Glauben zu leben, für das zu leben, sonst ist es kein Glaube. Und was sehr schön ist, in diesem Text steht, dass der in dir wohnt. Glaube wohnt in dem Menschen, der glaubt. Der wohnt da drin. Der wohnte vorher schon in der Großmutter Lois und in der Mutter Eunike. Jetzt, die Namen von den Großmüttern und von der Mutter von Doris, die sind etwas anders. Aber der Glaube wohnte bereits in ihnen. Von Hanni, von der Mutter, habe ich es gewusst. Von den Großmüttern habe ich es nicht gewusst. Da habe ich Hanni telefoniert und gesagt, du, wie war das? Haben deine Eltern auch schon geglaubt? Sie hat gesagt, ja, die Großeltern von Doris haben auch schon geglaubt. Doris hatte gute Vorbilder. Aber sie muss einen eigenen Glauben finden. Sie hat den gefunden. Und der wohnt jetzt in ihr. Und weil der Glaube in uns wohnt, ist der Glaube das, was uns ganz maßgebend bestimmt in diesem Leben. Der Glaube an Jesus Christus macht enorm viel von dem aus, was Doris Gfeller ist, als Persönlichkeit. Denn der Glaube bestimmt unser Leben. Und ich bin dankbar, dass du den guten Glauben gewählt hast, den an den Gott der Bibel. So wie deine Mutter, deine Großmütter, wie auch dein Vater und deine Großväter. Die wollen wir auch nicht ausklammern, obwohl sie jetzt hier im Text nicht erwähnt werden. Jetzt heißt es aber, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Offenbar hat Paulus dem Timotheus die Hände aufgelegt für den Dienst an der Gemeinde, in der er dient. Oder an verschiedenen Gemeinden dient er. Es geht aber um die Gabe des Glaubens. Ohne Glaube kann man gar nicht dienen. Das geht gar nicht. Und er sagt, du hast diesen Glauben bekommen als eine Gabe Gottes. Und das ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und darum bestimmt Glaube unser Leben. Aber wir müssen ihn von Zeit zu Zeit wieder anfachen. Glaube ist eine Gabe Gottes, steht so im Korintherbrief bei den Geistesgaben, ist aber etwas, das ich pflegen und ab und zu wieder bewusst anfachen muss. Manchmal redet man von einer Glaubenskrise. Oder Lebenskrisen stürzen uns vielleicht in Glaubenskrisen. Aber der Glaube ist eine Gabe Gottes, es ist Kraft, Liebe, Besonnenheit, nicht Furchtsamkeit. Ganz schön, wie das hier beschrieben wird. Und er bewahrt uns und trägt uns durch. Und darum möchte ich jetzt ein bisschen überlegen, was ist eigentlich Glaube? Man kann ja an verschiedene Dinge glauben. Wenn du glaubst, dass Fleisch ungesund ist und Tiere schlachten eine Tierquälerei, dann wirst du Vegetarier aufgrund deines Glaubens, ja? Oder wenn du glaubst, dass Geld glücklich macht, dann willst du Karriere machen und reich werden. Wenn du glaubst, dass körperliche Ertüchtigung gesund ist, dann treibst du Sport. Und wenn du glaubst, dass zum Glücklichsein es ekstatische Gefühle braucht, dann nimmst du Drogen. Also Glaube beeinflusst dein Leben, auf jeden Fall. Egal was du glaubst, es beeinflusst dein Leben. Und darum wäre es sehr, sehr gut zu wissen, woran wir überhaupt glauben. Denn das bestimmt das Leben. Egal, was du glaubst. Einer hat mal gesagt, ich denke, also bin ich. Und könnte auch sagen, ich glaube und das bin ich. Das, was du glaubst, das bist du. Es bestimmt dein Leben. Darum sollten wir wissen, woran wir glauben und weshalb wir das glauben. Wir sollten sogar noch etwas mehr wissen. Wir sollten noch wissen, was wir nicht glauben wollen und weshalb nicht. Es ist entscheidend für unser Leben, dass wir wissen, woran wir glauben. Von welchem Glauben spricht denn die Bibel hier? Wovon spricht Paulus zu Timotheus? Es geht um den Glauben an Gott an den Gott der Bibel. Er ist unser Schöpfer, mein himmlischer Vater, mein Heiland und Retter. Es gibt Verlorenheit und die Bibel sagt, jeder Mensch ist von Natur aus verloren, getrennt von Gott. Und diese Trennung muss überwunden werden durch einen ganz bewussten Schritt hin zu Gott. Die Bibel nennt das Bekehrung. Ich wende mich bewusst Gott zu. Ich wende mich ab von eigenen Wegen und gehe den Weg mit Gott. Und jetzt geht es darum, dass dieser Glaube ungeheuchelt ist. Also was ich glaube, dazu stehe ich auch. Dann ist's ein echter Glaube. Ich will dazu stehen. Es ist eine Gnadengabe Gottes und deswegen viel mehr als nur eine menschliche Ansicht. Was ich vorhin erwähnt habe mit Vegetarier und Sport und so, das sind eigentlich Ansichten. Aber wenn ich keinen Gottesglauben habe, dann werden diese Ansichten die Stelle des Glaubens einnehmen. Das ist ganz klar. Wahrer Glaube ist nicht nur etwas von mir, braucht einen Entscheid von mir, was ich glauben will, ist meine Entscheidung. Und Gott lässt uns in dieser Entscheidung frei. Er zwingt niemanden, an sich zu glauben. Aber er wünscht, dass jeder diesen Glauben findet. Und das ist eine Gabe, es ist das Beste, was mir passieren kann, denn auch dieser Glaube beeinflusst mein Leben. Wenn ich erkenne, dass Gott ist, dass es den gibt. Irgendwoher kommen wir ja. Jetzt kann ich glauben, dass es halt mal einen Urknall gab und dann eine Ursuppe und dann hat sich alles zufälligerweise entwickelt. Ist auch ein Glaube, okay. Aber es ist wirklich ein Glaube, es ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Und was hat denn geknallt, bitte, am Anfang? Die letzte Antwort erhalte ich auch nicht. Ich denke, Gott hat das Leben gemacht. Gott hat mich gemacht. Und wenn ich das glaube, dann gehöre ich ihm. Und jetzt hat er das Recht, mein Leben zu gestalten. Und ich weiß, es ist ein Gott der Liebe. Er will es zum Guten gestalten. Er will mich für etwas gebrauchen auf dieser Welt. Er legt Sinn in mein Leben. Gottes Glaube gestaltet mich um, aber es ist Erkenntnis. Es ist kein Sprung ins Ungewisse. Es ist, weil ich erkenne, er hat Recht. Persönlich erkenne ich das, ich habe das hier schon erwähnt, zum Beispiel am Volk der Juden. Für mich ein Wunder, dass ein Volk nach 2000 Jahren als Volk noch existiert. Erklären Sie mir das mal an einem anderen Volk. Gibt es nicht. Oder an dem Wort Gottes, an Prophetie, die sich erfüllt, völlig verblüffend. Wie konnte das vorher gewusst werden? Ich habe mich dafür entschieden, das zu glauben. Doris hat das auch getan. Und jetzt das Schöne, Doris. Wir müssen uns nicht fürchten. Es ist kein Geist der Furchtsamkeit. Und manchmal tun wir Gläubigen so, als müssten wir uns fürchten wegen unserem Glauben. Oder ein bisschen verstecken. Und einige führen so ein Mauerblümchen-Dasein als Christ. Weil sie Angst haben, irgendwie eine Menschenfurcht, für den Glauben einfach hinzustehen und sagen, doch, ich glaube das, ist meine Überzeugung, Gott gibt's, ist mein Schöpfer. Er liebt mich, hat seinen Sohn gesandt, um meine Sünde zu sühnen, ihm folge ich nach. Und jetzt können die lachen, so laut sie wollen, ich folge ihm trotzdem nach. Ich stehe dazu, zu meinem Glauben. Und wir haben etwas erhalten, was mir sehr gefällt in diesem Text. Kraft. Und jetzt, wenn dich jemand auslacht, musst du nicht zurückschlagen. Denn die Kraft hier ist gepaart mit Liebe. Überhaupt haben es diese drei Wörter mir angetan. Wenn sie eines allein nehmen, dann kommt es nicht gut. Wenn sie Kraft alleine nehmen und nur Kraft haben, das kann tödlich sein. Kraft ist gefährlich. Wenn ich Kraft ohne Liebe einsetze, dann wird's gefährlich. Dann gewinnt einfach der Stärkere, okay? Aber das bin ich nicht immer. Ich bin nur 1,70 groß und nicht mal 80 Kilo schwer, also ich bin nicht der Stärkste, okay? Nur Kraft einsetzen, das bringt's nicht, aber da ist eine Riesennot. Im Namen der Religionen wurde oft nur Kraft eingesetzt und getötet. Es wurde vielleicht nie so viel getötet wie im Namen der Religionen auf dieser Welt. Leider auch im Namen der christlichen Religion. Es ist unglaublich, was da für Schuld aufgeladen wurde. Nur Kraft, ohne Liebe und ohne Besonnenheit. Das führt ins Desaster. Im Namen des Evangeliums gibt's aber Frieden, weil da ist die Liebe das Zentrum. Und das Wort steht auch in der Mitte hier, ist das Zentrum. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung. Wir reden lieber in der heutigen Welt von Selbstverwirklichung. Die Bibel redet von Selbstbeherrschung, von Besonnenheit. Und wenn ich mich selber beherrsche, schlage ich nicht zurück. Aber ich stehe gerade für das, was ich glaube. Und das kann helfen. Übrigens, Liebe allein, das ist auch nicht alles. Liebe ohne Kraft, keine wahre Liebe. Liebe braucht Kraft, kann jeder sagen, der mehr als 5 Jahre verheiratet ist. Es braucht Kraft, damit man dann weitermacht und bereit ist, sich trotz allem immer noch zu lieben. Und es braucht Besonnenheit. Frag mal Verliebte, was die tun. Es bringt zwar nichts, die sagen es eh nicht. Aber wenn man verliebt ist, tut man die verrücktesten Dinge, weil man verliebt ist. Ich mag mich selber erinnern, wie das war damals. Da fährt man die tollsten Strecken mit dem Auto, auch nachts. Spielt keine Rolle, wie spät es wird, bis man ankommt. Man wird böse, wenn die SBB Verspätung haben. Die klauen einem 10 Minuten vom Weekend, ist ja furchtbar. Wenn man verliebt ist, es macht verrückte Dinge. Es braucht Besonnenheit dazu, zur Liebe, Selbstbeherrschung. Und nur Besonnenheit, ohne Liebe und Kraft, das ist furchtbar langweilig. Also so möchte ich auch nicht leben, immer nur vernünftig sein. Das bringt es einfach nicht. Dann wird man gesetzlich oder ich weiß nicht was und, ach nein. Aber zusammen, Kraft, Liebe, Besonnenheit, das ist schön. Das ist eine wundervolle Mischung. Gott möchte sie recht ausgewogen schenken. Und bei uns Gläubigen ist sie halt nicht ausgewogen. Wir haben immer irgendwo eine Tendenz, entweder zu viel Kraft einzusetzen oder alles ist nur Liebe und Himbeersirup und das kommt auch nicht gut. Oder alles nur Besonnenheit. Nein, nur so und genau nur so und gar nichts anderes. Auch nichts. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Es braucht alle drei. Ich wünsche dir die möglichst ausgewogen. Mit dem Alter nimmt es manchmal ein bisschen zu, aber nur manchmal. Ja. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Es tut uns gut, uns Gläubigen daran zu denken. Wir sollten uns nicht fürchten, wir brauchen keine Menschenfurcht. Wir dürfen stehen für das, was wir glauben. Er hat uns einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Wenn einer was anderes glaubt, schlagen wir ihm nicht den Kopf ein mit Bibelsprüchen. Wir reden mit ihm, wir versuchen ihn zu gewinnen mit Liebe. Kraft, Liebe, Besonnenheit, das ist etwas ganz Fantastisches. Und darum sollen wir uns nicht schämen. Interessant ist, dass Paulus 2 Dinge erwähnt, wofür wir uns nicht zu schämen brauchen. Erstens fürs Evangelium nicht. Für das, was wir glauben. Und zweitens nicht, wenn sie einige von uns plötzlich gefangen nehmen. Schäm dich nicht für mich, auch nicht meinetwegen, sagt er, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Oh, mitleiden. Vielleicht hast du es schon erlebt, dass man wegen dem Evangelium auch leiden kann und muss. Leiden trifft uns. Deswegen haben wir Menschen manchmal die sogenannte Menschenfurcht, weil wir nicht gerne leiden. Wir haben es nicht gern, wenn man uns auslacht. Wir haben es auch nicht gern, wenn man uns bedrängt oder irgendwie unterdrückt oder zur Seite schiebt. Das haben wir Menschen allgemein nicht gern. Wir möchten dazugehören zu den Menschen, zu der menschlichen Gemeinschaft. Ist auch richtig so. Und als Christ braucht's das, dazugehören und trotzdem gewisse Abgrenzung. Aber es braucht Liebe und Besonnenheit. Ja, Mitleiden schon. Und wenn mir eine Sache viel wert ist, dann bin ich bereit, dafür zu leiden. Mein Schwager hat ein bisschen gelitten, als wir sie das letzte Mal zu uns einluden. Er ist Walliser. Und Walliser, die haben Wein sehr gern. Ihm geht's auch so. Und als wir dann uns zu Tisch setzten und ich die Weinflasche auf den Tisch stellte, klopfte er mir auf die Schulter und sagte, nimm's mir nicht übel, ich werde heute keinen Wein trinken. Sagte ich, was? Nicht? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Sagte, seit wann? Ja, noch nicht so lange und für 3 Monate. Ja, weshalb denn? Ich will mir einen Töff kaufen. Und meine Frau hat gesagt, den kannst du dir nur kaufen, wenn du dir sein Wein absparst. Jetzt war er bereit zu leiden. Und er hat's durchgezogen, ja? Hat's wirklich durchgezogen. Für einen Walliser eine große Leistung. Bravo. Wenn uns eine Sache etwas wert ist, sind wir bereit zu leiden. Sogar mehr als nur mal eine Zeit lang keinen Wein zu trinken. Also es ist wirklich kein großes Leiden. Aber für das Evangelium kann es Leiden bedeuten bis in den Tod. Heute werden Menschen umgebracht wegen ihrem Glauben. Leiden. Aber da steht etwas Schönes beim Leiden. Ich weiß nicht, ob es uns aufgefallen ist. Leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Die Kraft bekommst du. Die musst du nicht in dir selber suchen. Die Kraft, wenn es ums Leiden geht, wirst du erhalten. Gott schenkt die. Und jetzt kommt ein ganz wundervoller Vers. Der Vers 9 hier. Während der Vorbereitung, ich habe es eigentlich wegen dem Vers 7 genommen und darum hat Thomas den auch in deine Karte geschrieben. Und jetzt gefällt mir der Vers 9 noch fast besser. Er, Gott, hat uns ja errettet. Wir sind gerettet. Das heißt, eines Tages werden wir bei ihm sein in der Ewigkeit. Er wird zurückkommen und uns zu sich nehmen. Wie das Leben auch verlaufen wird, es wird nicht nur Schönes sein, es wird auch Schweres sein. Beides, ich wünsche dir viel Schönes. Und wenn Schweres kommt, dann wissen wir, ich bin errettet. Ich werde einmal bei Gott sein. Und ich bin berufen. Er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Hast du es gewusst, dass du berufen bist? Gott hat mit dir was ganz Bestimmtes vor, ich weiß noch nicht was. Geh einfach deinen Weg und geh ihn mit Gott, dann wirst du es herausfinden. Er wird es dir zeigen zu seiner Zeit. Aber diejenigen, die er errettet, die glauben, die sind auch berufen. Für Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Er wird dir zeigen, was. Das wird sich ergeben. Er hat uns berufen, nicht aufgrund unserer Werke. Gott sei Dank. Sonst könnte ich jetzt die Bibel schließen und abdanken und schweigen und mich setzen. Wenn es um meine Werke gehen würde. Nein, aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Vor ewigen Zeiten. Gott hat gewusst, 2014 wird die Doris ihren Jugendunterricht abschließen. Vor ewigen Zeiten hat er dir seine Gnade bereitet. Im Psalm 139 steht ja etwas ganz, ganz Schönes. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, also ganz zu Beginn der Entwicklung im Mutterleib. Da warst du noch nicht so eine hübsche junge Dame, sondern so ein ungeformter Keim irgendwie. Im Bauch, in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Bevor du geboren wurdest, waren in Gottes Buch alle Tage geschrieben deines Lebens. Man könnte jetzt sagen, ja gut, dann kann ich ja machen, was ich will. Ist ja sowieso schon alles in dieses Buch geschrieben. Nein, ist nicht so. Wir lösen das Rätsel nicht ganz, aber Gott hat einfach alles gewusst zu Beginn. Er hat gewusst, wie sich die Welt entwickelt. Er weiß auch, wohin sie sich entwickelt. Und er weiß, was er mit uns vorhat. Und trotzdem zwingt er uns nichts auf. Das kann nur Gott. Mir würde das schon längst aus den Fingern laufen. Hätte ich schon längst nichts mehr im Griff. Gott nicht. Er weiß alles, er kennt dich, er liebt dich und er will dir Kraft, Liebe und Besonnenheit schenken, damit dir dein Leben gelingt und du mit Freuden zu deinem Glauben stehen kannst und nicht denkst, oh, jetzt muss ich halt ein bisschen den Kopf einziehen, wenn ich durch die Welt gehe. Nein, müssen wir nicht. Wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er hat uns errettet, berufen mit einem heiligen Ruf. Wir sind abgesondert für ihn. Er wird dir den Weg zeigen. Es ist aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Eine wunderschöne Sache. Liebe Doris, du hast an deinen Eltern die Auswirkungen des Glaubens schon gesehen und offenbar gesehen und erkannt, das ist eine gute Sache, das lohnt sich. Das trägt, das ist ein Fundament fürs Leben und das sind Leitplanken, die uns nicht einengen wollen, sondern die Bewahrung schenken. Und daran will ich mich halten. Das gibt Bewahrung durchs Leben. Du hast dich Gott zugewandt, dich zu ihm hin bekehrt und hast von ihm Kraft, Liebe und Besonnenheit erhalten. Ich habe jetzt deine Geschwister nicht gefragt, wie viel Besonnenheit da dazugehört bei dir. Aber das gehört dazu. Gott schenkt das. Er schenkt es uns immer wieder. Es ist noch nicht perfekt ausgewogen, aber kann zunehmen. Er will dich aufgrund seiner Gnade, die von ewiger Zeit her schon von ihm dazu bestimmt wurde, führen und leiten durch dein Leben. Er hat, sind wir in Vers 10, durch Jesus Christus dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Du bist unvergänglich. Ist noch schön, das zu wissen. Es kann aber auch Angst machen. Was? Wir sind unvergänglich? Also ich möchte nicht ewig in diesem Körper auf dieser Erde leben. Ich bin froh, gibt's den Tod. Dann ist das einmal vorbei hier. Je jünger man ist, so schöner ist das hier. Je älter man wird, umso mehr merkt man, oh, dieser Körper bekommt langsam Einschränkungen und es geht nicht alles so leicht wie auch schon. Die Gedächtniskraft nimmt ab, wenn man Leuten begegnet. Oh, wie heißen die jetzt? Ich kenne die doch. Oh, ist das peinlich. Und es gibt langsam Schmerzen und so. Und dann ist man plötzlich dankbar, dass das Leben mal zu Ende geht. Aber nachher geht's weiter. Wir sind unvergänglich. Wo geht's weiter? Du weißt es. Du wirst bei Gott sein. Wissen wir es alle? Wo wir die Ewigkeit verbringen, das ist so wichtig. Das Leben hier ist ein Klacks neben der Ewigkeit. Es ist wichtig, dass wir in diesem Leben entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. In dieser Hoffnung, Doris, darfst du leben. Ich bin unvergänglich und während ich lebe, habe ich Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist schön. Gott wird mich führen, er hat mich berufen zu einem bestimmten Dienst. Ich werde das herausfinden, er wird es mir zeigen zu seiner Zeit und ich werde die Ewigkeit in der Gegenwart meines Retters verbringen. Das ist wunderschön. Er hat es versprochen, mit seiner Gnade ist das versprochen von Ewigkeit her. Bleib auf diesem Weg mit Jesus, sein guter Entscheid, behalte den bei. Dem Tod ist die Macht genommen. Wir wollen auch bereit sein, für das Evangelium zu leiden, wenn es sein muss. Denn auch dafür wird Jesus mir die Kraft geben. Und wir freuen uns an seiner Gnade und an allem, was er zu diesem Leben schenkt. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir einfach danken von ganzem Herzen, dass du so ein guter, barmherziger Gott bist. Ein Gott, der uns Sünder liebt, alles gemacht hat, dass wir unsere Schuld loswerden können, dass die gesühnt ist Und dass wir unser Leben mit dir dürfen gehen im Wissen, eines Tages holst du uns ganz zu dir. Danke, dass du uns für das Leben jetzt Kraft, Liebe, Besonnenheit schenkst. Und dass du das Fundament bist vom Leben und die Leitplanken, die es gelingen lassen. Herr Lob und Dank, dass du das alles der Doris gegeben hast, dass sie es dürfen erkennen und dass sie ihr Leben mit dir leben will. Schenk, dass sie den Weg darf sehen, den du ihr vorzeigst. Danke für all das, was du für sie bereit hast. Segne sie, segne ihre Geschwister, ihre Familie. Am heutigen Tag ganz besonders bist du mit ihnen. Schenk ihnen viel Freude. Danke, dass du deine bewahrenden Hände über der Doris hast. Amen. Ungeheuchelten Glauben fest. Das steht so in der Bibel, im 2. Timotheus im 1. Kapitel. Ich lese dann die Verse 5 bis 11. Heute ist die Predigt zum Morgen, liebe Gemeinde. Der Titel meiner Botschaft heißt: Halte an deinem